Ja, ich begrüße euch alle miteinander zu Hause oder hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute wieder zurück in unserem Bibelstudium, Mittwochabend Bibelstudium. Und heute haben wir wirklich, ich sage einmal, ein Highlight, ein wirkliches Highlight. Wir sind nämlich im fünften Kapitel der Offenbarung bereits, und das ist Episode Nummer 11, also der 11. Teil unserer Mittwochabend-Bibelstudium-Serie. Ja? Und letzte Woche haben wir Kapitel 4 angeschaut und heute Kapitel 5, und in Wahrheit gehören diese beiden Kapitel zusammen. Es ist eine Vision, es ist ein Fenster, haben wir gesagt. Die Offenbarung ist nicht immer chronologisch, nicht immer zeitlich aufeinanderfolgend, sondern Johannes hat Visionen. Im Kapitel 1 eine gewaltige Vision von Jesus. Dann Kapitel 2 und 3, das ist keine Vision, das sind 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und dann hat er die zweite Vision, nämlich im Kapitel 4 und 5, diese beiden Kapitel, 11 Verse im Kapitel 4, 14 Verse im Kapitel 5, also insgesamt 25 Verse, das ist die zweite Vision. Und wir haben gesagt, es ist auch wie ein Fenster, das aufgeht, weil wir westliche Menschen, wir tendieren sehr stark nach einem gewissen Plan, einem gewissen Schema, einer gewissen Reihenfolge zu denken. Nach dem Montag kommt der Dienstag, nach dem Dienstag kommt der Mittwoch, nach eins kommt zwei und so weiter. Das ist im alten Judentum nicht unbedingt so gewesen, sondern es war eher so, dass sie Visionen gesehen haben, dass sie in Symbolen dachten. Und daher auch die Symbolik, die bildliche Sprache, die Zahlen, die eigentlich so gut wie immer symbolisch zu deuten sind, wie die Zahl 7, die Perfektheit, die Vollkommenheit, genauso wie die Zahl 3 oder die Zahl 1000 symbolisiert eine unendliche oder eine unbestimmt lange, sehr, sehr lange Zeit. Also dazu kommen wir noch, was die 1000 Jahre bedeuten. Aber wir sehen hier, dass für Johannes immer wieder Fenster aufgehen, dass manche Dinge in der Zukunft sich abspielen, manche Dinge in der Gegenwart und manche Dinge bereits, wie Kapitel 12, zu dem kommen wir erst, bereits in der Vergangenheit, von ihm aus gesehen natürlich. Und er schreibt ja am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und das ist ganz wichtig. Und im Kapitel 4 sehen wir den Thron Gottes. Und im Kapitel 5 sind wir immer noch vom Thron Gottes oder vor dem Thron Gottes. Aber wir sehen auch das Lamm Gottes. Bitte merken wir uns das. Ganz wichtig, Kapitel 4, Thron Gottes. Kapitel 5, Lamm Gottes. Sagen wir das gemeinsam bitte auch hier. Kapitel 4, Thron Gottes. Kapitel 5, Lamm Gottes. Warum ist das so wichtig? Weil diese beiden Themen, der Thron Gottes und das Lamm Gottes, sind zentral für das gesamte Buch der Offenbarung. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir große Schwierigkeiten. Und ich möchte dich auch ermutigen, die Sonntagsserie Was kommt jetzt, dir vielleicht nochmal anzuschauen, weil da habe ich bereits zum Kapitel 4 und Kapitel 5 jeweils eine Botschaft gemacht, nämlich Was geht im Himmel ab, Kapitel 4, und der Löwe und das Lamm, Kapitel 5. Und das, was ich heute sage, ist nicht unbedingt das, was ich in der Serie gesagt habe. Es widerspricht sich nicht, aber sehr vieles ist ergänzend und natürlich zusätzliche Informationen. Manche Dinge überschneiden sich und insgesamt ist es ganz einfach so, dass wir über diese beiden Kapitel unendlich lang lehren, unterrichten und sprechen könnten. Aber lass uns einmal bitte das Kapitel 5 in voller Länge lesen. Kapitel 5 der Offenbarung, und ich lege los. Im Vers 1 steht: Jetzt sah ich, ganz wichtig, er sah. Jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand. dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Vers 4. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Weine nicht, sieh doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron in der Mitte der 4 mächtigen Wesen und des Ältesten ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die 4 mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit Einstimmen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm: Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die 4 mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Wow, was für eine gewaltige, gewaltige Passage. Und diese beiden Kapitel, Kapitel 4 und 5, ist eine Vision. Sie ist die zentrale und zentrierende Vision des gesamten Buches der Offenbarung. Zentral deswegen, weil es vom Thron Gottes handelt. Das spricht von Herrschaft. Er wird herrschen in alle Ewigkeit, egal wer jetzt herrscht in dieser Welt, egal wer jetzt die Politik bestimmt, egal welche Herrscher, welche Könige, welche Diktatoren jetzt auf der Erde herrschen. Gott, der Allmächtige, Jahwe, der Allmächtige, wird herrschen in alle Ewigkeit und mit ihm das Lamm Gottes. Also drum ist das so zentral, weil es um Herrschaft geht. Und letztendlich mündet alles in Offenbarung 21 und 22 in einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gott der Allmächtige, das Lamm Gottes und wir seine Heiligen mit allen Engel und Engelscharen herrschen werden. Auf dem neuen Himmel, auf der neuen Erde, für immer und ewig. Halleluja. Das ist wirklich gewaltig. Und daher ist der Thron Gottes und das Lamm Gottes so zentral und sollte uns auch zentrieren für das, was wir im restlichen Buch der Offenbarung zu sehen und zu hören bekommen. Und es gibt so viele Dinge, die so falsch verstanden werden, so falsch ausgelegt werden, so viel spekuliert wird und so viel, auch Verschwörungstheorien und viele Dinge, die absolut einfach nicht das wiedergeben, was hier Gott uns sagen will, weil wir nicht verstehen. Es geht um den Thron Gottes, Er herrscht in alle Ewigkeit und er ist das Lamm Gottes. Und wenn Gott seine Macht demonstriert, dann ist das durch ein Lamm, das am Kreuz gesiegt hat und nicht durch ein irdisches Schwert. Ja, er kommt mit dem Schwert aus seinem Munde und mit einem einzigen Wort wird er alle Lügner und Verdreher und Pervertierer wird er ein für alle Mal besiegen mit dem Schwert aus seinem Munde. Ein Wort reicht und Jesus übernimmt. Halleluja. Und das ist die Wahrheit. Das verstehen viele nicht, weil sie so ein komisches Endzeitgehabe und Endzeitlehre haben. Und all diese Sachen, natürlich gibt es Gericht, dazu kommen wir auch. Natürlich wird Jesus das Böse richten. Die Frage ist nur, wie. Und natürlich wird er alles wiederherstellen und es wird alles neu werden. Und wir werden regieren und herrschen mit ihm. Und drum werde ich nicht müde, darüber zu sprechen, wie zentral diese Vision ist. Im Kapitel 1, die zentrale Vision von Jesus, dem auferstandenen Messias. Dann jetzt im Kapitel 4 und 5, die zentrale und zentrierende Vision des Himmels, des Thrones Gottes und des Lammes Gottes. Übrigens, Kapitel 4 ist eine Theophanie. Was ist eine Theophanie? Theo ist Gott und Phanie ist Offenbarung, also eine Offenbarung Gottes. Eine Theophanie ist eine Offenbarung Gottes. Und im Kapitel 5 haben wir eine Christophanie. Was ist eine Christophanie? Eine Offenbarung von wem? Jesus Christus. Und was sagt uns das? Beide sind Gott. Nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn. Nicht nur der auf dem Thron sitzt, sondern auch das Lamm, das würdig ist, die sieben Siegel zu öffnen. Beide sind Gott plus der Heilige Geist, der auch beschrieben wird, nämlich die sieben Geister vor seinem Thron. Das sind jetzt nicht sieben Gespenster oder sieben komische Geister, sondern oder dass der Heilige Geist sieben Geister hat, sondern sieben ist vollkommen, perfekt, die Erfüllung. Er ist vollkommen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Theophanie im Kapitel 4, Christophanie im Kapitel 5. Und es ist so spannend, gerade dieses Kapitel, was Johannes hier sehen darf. Und ich sage dir, das redet nicht von der Zukunft, das redet von jetzt. Der Thron Gottes ist jetzt, das Lamm Gottes ist jetzt. Wird das auch in Zukunft so sein? Spricht es auch von der Zukunft? Ja, aber es spricht nicht nur von der Zukunft. Wir können jetzt vor den Thron Gottes treten, sagen wir mal jetzt. Jetzt können wir vor den Thron Gottes treten. Natürlich in aller Ewigkeit. Natürlich spricht die Offenbarung von der Zukunft. Neuer Himmel, neue Erde. Jesus kommt vorher wieder und siegt. Und eigentlich hat er schon gesiegt, aber er wird den Sieg ins Sichtbare ziehen, in die Erfüllung ziehen oder zu Ende führen, wenn du so möchtest. Aber ganz wichtig, diese Vision ist gegenwärtig. Es ist nicht nur Zukunft. Jetzt ist der Thron Gottes und jetzt ist das Lamm Gottes. Und im Kapitel 5 sehen wir, wie sich das Ganze auf wunderbare Art und Weise in zwei dramatischen Schritten entfaltet. Schau, was im Vers 1 steht, ganz am Anfang. Die ersten 5 Worte, jetzt sah ich eine Schriftrolle. Jetzt sah ich. Wenn du eine Bibel offen hast, dann unterstreicht er das Wort sah. Ich sah eine Schriftrolle. Und dann im Vers 6, die ersten 6 Worte, da sah ich mitten im Thron. Also er sieht im Vers 1 eine Schriftrolle und dann sieht er noch etwas mitten im Thron im Vers 6. Er sieht eine Schriftrolle und dann sieht er mitten im Thron etwas, was wir dann gleich anschauen werden. Lesen wir noch einmal Vers 1, jetzt gehen wir diese Verse durch. Jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben mit 7 Siegeln verschlossen. Die 7 Siegeln werden dann ab nächstes Mal geöffnet, ab Kapitel 6. Nächstes Mal wird wirklich spannend, bitte nicht verpassen. Da reden wir über die vier Reiter der Apokalypse. Der Reiter auf dem weißen Pferd, der Reiter auf dem roten Pferd, der Reiter auf dem schwarzen Pferd und der Reiter auf dem fahlen Pferd. Fahlen ist so grün-gelbliche, ganz eine grausliche Farbe. Also das ist der Tod, ja, sozusagen ein fahles Pferd. Aber wir haben das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd und das fahle Pferd. Im griechischen Urtext steht wirklich so eine Art gelb-grüne, komische, gelb-grüne, schiere Farbe. Aber mehr dazu dann nächstes Mal, bitte nicht verpassen. Die sieben Siegel werden dann ab Kapitel 6 geöffnet und darüber werden wir dann ab nächstes Mal sprechen. Aber interessant ist, dass in der rechten Hand, was ist die rechte Hand? Rechte Hand ist Autorität. Gott hat die Autorität über das ganze Universum. Egal wer jetzt regiert, Gott herrscht über alles. Okay? Jetzt ist es so, dass Satan, der Gott dieser Welt, diese Welt regiert, weil auch Adam und Eva ihm diese Welt quasi übergeben oder ausgeliefert haben durch den Sündenfall und so weiter. Aber wir sehen hier eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß oder sitzt. Noch einmal, die rechte Hand ist was? Autorität. Der Thron ist was? Herrschaft. Sagen wir es gemeinsam. Autorität und Herrschaft. Die rechte Hand Gottes, seine Autorität. Hat Gott wirklich eine rechte Hand? Ich meine, das ist auch symbolisch letztendlich, weil Gott ist Geist. Gott ist Geist. Er hat jetzt keine rechte Hand wie du oder der Karl Michael, sondern die rechte Hand, er ist überall, er ist Geist. Jesus als Mensch hatte eine rechte Hand, logischerweise, auch eine physische. Aber die rechte Hand Gottes ist die Autorität und auf dem Thron zu sitzen bedeutet zu herrschen. Und dann, diese Schriftrolle war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Ganz wichtige Dokumente hat man mit Siegeln, mit so Wachssiegeln verschlossen. Und wenn zum Beispiel ein Erbe geschrieben wurde oder ein Grundstück, eine Eigentumsurkunde oder sowas, das wurde versiegelt. Das konnte man, wenn man das aufbrach, dann war es aufgebrochen. Und das konnte man nur tun, zum Beispiel, wenn alle Erben gegenwärtig waren, zum Beispiel. Nur so am Rande. Aber Schriftrolle ist ja logisch. Damals gab es keine Bücher, wie wir sie heute haben. Ja, der Buchdruck wurde noch nicht erfunden. Und es wurde auf Pergamenten oder Papyrus geschrieben. Beispiel, nur als Beispiel, damit du dir vorstellen kannst, der Römerbrief. Der Römerbrief auf einer Schriftrolle, stell dir vor, eine Schriftrolle, vielleicht so breit ungefähr, schaut her, so breit ungefähr, ja. Und eine Schriftrolle, wie lange circa? 4,5 Meter. Also der Römerbrief, 16 Kapitel, nein, nicht ganz, 3 Meter. 3 Meter. Die Offenbarung, die 22 Kapitel, wären 4,5 Meter. Das Lukas-Evangelium wäre 7 oder 8 Meter. Also wenn es auf einer Rolle wäre, auf einer Rolle, das ganze Buch. Also es war eine Schriftrolle, die man ausrollte, um sie zu lesen. Und interessant war, diese Schriftrolle war auf beiden Seiten beschrieben, was extrem ungewöhnlich war. Was ist diese Schriftrolle? Manche sagen, es ist das Buch des Lebens. Manche sagen, es ist die Heilige Schrift im Allgemeinen. Manche sagen, es ist ein legales Dokument, eine Art Titel oder eine Eigentumsurkunde für ein Grundstück. Und manche sagen, das ist die Eigentumsurkunde für das ganze Universum. Also Gott besitzt Himmel und Erde, er besitzt das ganze Universum, der ganze Kosmos gehört ihm. Und diese Rolle ist sozusagen die Eigentumsurkunde. Wenn du ein Haus kaufst, kriegst du einen Grundbucheintrag. In Amerika, weiß ich, kriegt man einen Titel. Das ist eine Eigentumsurkunde, eine Title Deed. In Österreich, glaube ich, gibt es den Grundbucheintrag am Standesamt. Da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber ich weiß, dass es so, beim Auto gibt es einen Typenschein, also eine Eigentumsurkunde. Und manche sagen, dieses Buch mit den sieben Siegeln ist Gottes Eigentumsurkunde fürs ganze Universum. Klingt gut, ist auch möglich, lasse ich gelten, aber ich glaube eher, dass es der eschatologische Plan Gottes ist, die Welt zu richten und zu retten. Ein Plan, der sich im wahrsten Sinne des Wortes entfalten wird, alles zu Ende zu führen, von der Erlösung bis zur Wiederherstellung. Also eschatologisch bedeutet endzeitlich. Ja? Eschatologie ist ein Begriff, der Endzeit bedeutet. Und natürlich sehen wir in dem Buch, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wie alles zum Ende, wie alles zum Ziel geführt wird. Das, was Adam und Eva verhaut haben, nämlich das verlorene Paradies, der verlorene Garten von Eden, wird wieder ein Paradies und ein globales Eden, wenn du so möchtest. Und ich bin der Meinung, dass natürlich Gott Himmel und Erde und das ganze Universum gehört und der ganze Kosmos, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber dieses Buch mit den sieben Siegeln ist Gottes Plan, das Böse jetzt zu richten und alles wiederherzustellen. Ein Plan, der sich im wahrsten Sinne des Wortes entfalten wird, alles zum Ende zu führen. Neuer Himmel, neue Erde, von der Erlösung bis zur Wiederherstellung. Es gibt die Erlösung am Kreuz. Es wird noch ein Gericht geben, wo Jesus wiederkommt und mit einem Wort alles besiegen wird und dann macht er alles neu. Und dieser Plan Gottes wird jetzt aufgerollt. Dieser Plan Gottes wird ausgerollt. Und er hat nicht nur mit der Endzeit zu tun, sondern auch mit dem ersten Kommen Jesu und mit dem zweiten Kommen Jesu und dann mit dem Sieg, dem ultimativen Sieg über das Böse und dem neuen Himmel und der neuen Erde. Das ist einfach begeisternd. Ist nicht begeisternd? Wer sagt, das ist mega, mega. Und im Kontext macht das am meisten Sinn, wenn man sagt, okay, dieses Buch mit dem sieben Siegel ist Gottes Plan, Gottes eschatologischer Plan, die Welt zu richten. Also die Sünde wurde ja bereits am Kreuz gerichtet, aber er wird jetzt am Ende der Zeit wiederkommen und ein für alle Mal Gerechtigkeit schaffen, das Böse besiegen, alles wird neu gemacht werden für immer und ewig. Halleluja. Und was Johannes so bedrückt, das sehen wir im Vers 2, wir sehen es dann gleich. Was Johannes so bedrückt ist, dass niemand in der ganzen Schöpfung würdig ist, diese Rolle zu öffnen und das letzte Gericht und die vollkommene Erlösung, die vollkommene Wiederherstellung Gottes einzuleiten. In Vers 2 steht dann weiter, dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, wer hat das Recht, die Siegel zu lösen. Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, sag einmal niemand. Niemand. Es war niemand, aber da war doch jemand. Da war doch jemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Da steht im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also drei Ebenen. Himmel, Erde, unter der Erde. Ja, das zeigt uns alle drei Ebenen, von denen Gott spricht. Himmel, Erde und unter der Erde. Ja, also das Totenreich, wenn du so möchtest, wird auch hier angesprochen. Und niemand wurde gefunden, der würdig wäre, es zu öffnen. Es war keiner zu finden, Vers 4, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin steht. Also keiner war zu finden, diese Schriftrolle in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, zu öffnen. Deshalb weinte ich sehr. Er weinte sehr. Im Urtext bedeutet es, er weinte wirklich bitterlich. Er hat wirklich, wirklich, wirklich geweint. Warum hat er geweint? Weil niemand offensichtlich das letzte Gericht und die endgültige Erlösung und die vollkommene und endgültige Wiederherstellung von allem einleiten konnte oder in die Wege leiten konnte. Aber da war jemand, Halleluja, da war jemand, zu dem kommen wir gleich. Aber es war kein Mensch, kein Engel, kein Geschöpf, niemand war in der Lage, dieses Buch, die Siegel zu öffnen. Hey, Mal kurzer Nebengedanke. Stell dir eine Welt vor, wo du nicht mehr versucht wirst von Sünde. Stell dir eine Welt vor, wo du nichts mehr zu beklagen und zu betrauern hast. Stell dir eine Welt vor, wo du keinen Grund mehr hast, über irgendetwas zu jammern. Stell dir eine Welt vor, in der es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid mehr gibt oder sonst irgendein Problem gibt. Stell dir eine Welt vor, wo du keinen Mangel hast. Friede, Freude, Glückseligkeit. Und das wird Jesus wiederherstellen. Das kommt. Und das sehen wir ab Kapitel 21 und 22 in den letzten zwei Kapiteln der Bibel. Und ich sage es ja immer wieder, lies die ersten zwei Kapitel der Bibel und lies die letzten zwei Kapitel der Bibel. Vor der Sünde, Kapitel 1 und 2, alles vollkommen, alles perfekt, sie waren nackt und schämten sich nicht. Herrlich. Und Kapitel 21 und 22, ich mache alles neu. Der Garten von Eden, der damals geografisch klein und begrenzt war, wird ein globales Eden. Und der Himmel und die Erde werden sich küssen und wir werden leben auf einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Ich freue mich darauf, das ist gewaltig. Halleluja. Und aber Johannes war so bedrückt, weil niemand in der ganzen Schöpfung würdig ist, diese Rolle zu öffnen und das letzte Gericht und die vollkommene Erlösung Gottes einzuleiten. Aber einer der Ältesten sagt ihm, dass es tatsächlich einen gibt, der würdig ist. Genannt der Löwe des Stammes Juda, die Wurzel Davids, beides, der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, beides Bilder messianischer Macht und Herrschaft. Sowohl der Löwe aus dem Stamm Juda, übrigens eine Prophetie aus Genesis 49, Vers 10, wo Jakob, der Patriarch, seine 12 Jungs vorgeführt hat. Und zu dem Juda hat er gesagt, dass aus dir der Löwe herauskommen würde. Und die Wurzel Davids, sowohl der Stamm Juda als die Wurzel Davids, beides Bilder messianischer Macht und Herrschaft. Und dies ist der, der gesiegt hat. Vers 5 steht das. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Weine nicht. Es ist niemand, aber es ist doch jemand. Weine nicht. Sieh doch, einer hat gesiegt. Einer hat gewonnen. Einer hat gesiegt. Einer hat überwunden. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Sag einmal öffnen. Er wird das Buch öffnen. So, das ist wunderbar. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Jetzt möchte ich, dass du was ganz Wichtiges siehst. Im Vers 5 sagt der Älteste zu Johannes, es ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und jetzt schnall dich an im Vers 6. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der 4 mächtigen Wesen, unter ihnen ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgegangen sind. Pass jetzt gut auf. Im Vers 5 hört er von dem Ältesten, es ist ein Löwe. Wenn dir jemand sagt, hey, da gibt es einen Löwen, was denkst du, dass du das nächstes siehst? Oder? Aber er hat den Löwen nie gesehen. Er hat den Löwen nie gesehen, stattdessen sieht er ein Lamm. Okay, das ist ganz wichtig. Du musst unterscheiden, Vers 5, Johannes hört vom Löwen aus dem Stamm Juda. Macht das Sinn, was ich sage? Er hört vom Löwen. Aber dann sieht er ein Lamm. Das ist genial. Das heißt, also die Apokalypse, die Offenbarung, reinterpretiert den Löwen als Lamm. Das ist sensationell. Ja? Wenn du an einen Löwen denkst, denkst du an ein wildes Biest. Ja? Und Jesus ist dieser Löwe aus dem Stamm Juda. Er herrscht und er regiert, aber er sieht ein Lamm. Was für eine Gegenüberstellung. Folgt sie mir noch? Und das zu verstehen ist entscheidend. Er sieht den Löwen nie. Er hört vom Löwen, aber er sieht das Lamm. Wow, das begeistert mich sehr. Sehr. Es ist Jesus, aber in einer komplett faszinierenden, bildlichen Art und Weise. Unerwartet. Also, wenn du mir sagst, hey, da gibt's einen Löwen und dann sehe ich ein Lamm, dann bin ich überrascht, oder? Noch wach? Bin ich überrascht. Ein geschlachtetes Lamm sieht er und nicht einen wilden Löwen. Und das zentrale Geheimnis der Apokalypse, der Offenbarung, Gott überwindet die Welt. Nicht durch eine Machtdemonstration wie ein Löwe, sondern durch das Leiden und Sterben Jesu, des treuen Zeugen. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Noch einmal, Gott überwindet die Welt nicht durch eine Machtdemonstration, sondern durch das Leiden und Sterben des Lammes Jesu, des treuen Zeugen. Und der Rest des Buches, ab Kapitel 6, entwickelt sich aus diesem Bild, dem Thron Gottes und dem Lamm Gottes. Das Bild bezieht sich sowohl auf das Passalamm, Exodus 12, also 2. Mose 12, das Passalamm, schon gehört davon, oder? Als sie auszogen aus Ägypten, haben sie vorher ein Lamm geschlachtet und die Türpfosten links und rechts und die Schwelle oben mit Blut bestrichen und der Todesengel konnte nichts tun. Und es bezieht sich auch auf den leidenden Diener Gottes, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird, siehe Jesaja 53, Vers 7. Und dieses Lamm ist das zentrale Bild, die vorherrschende Metapher, der Mittelpunkt der Offenbarung. Ein geschlachtetes Lamm, ein gekreuzigter Herr. Das heißt, Johannes, beziehungsweise die Offenbarung, reinterpretiert den Löwen als Lamm und sagt, hey, Gott ist nicht jemand, der eine Macht demonstriert wie ein irdischer Herrscher, sondern wie ein Lamm geschlachtet und den Sieg am Kreuz vollbracht hat. Und durch die Gegenüberstellung der beiden gegensätzlichen Bilder, Löwe und Lamm, hat Johannes ein neues Symbol kreiert, also die Offenbarung. Johannes hat es geschrieben. Die Eroberung, der Sieg. Der Sieg kommt nicht durch ein Schwert, der Sieg kommt durch den Opfertod am Kreuz. Und dann haben wir diesen Sieg. Halleluja. Noch wach? Noch da? Das Bild eines geschlachteten, aufopferungsvollen Lammes bedeutet jedoch nicht, dass dieses Lamm machtlos ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Das Lamm ist in der Tat der messianische Löwe, der sieben Augen vollkommener Wahrnehmung oder Weisheit und sieben Hörner vollkommener Kraft hat. Es steht nämlich geschrieben, es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Hörner bedeuten Macht. Was bedeutet sieben? Sieben Hörner, vollkommene Macht. Sieben Augen, Augen bedeutet sehen, oder? Sieben Augen bedeutet, er sieht alles. Das eine spricht von seiner Allmacht, das andere spricht von seiner Allwissenheit, seiner Allwissenheit. Er weiß alles und seiner Allgegenwärtigkeit. Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. Also Hörner symbolisieren Kraft und die Augen symbolisieren vollkommene Weisheit. In der Offenbarung wird das Wesen der Macht neu definiert. Die Macht des Lammes in der Offenbarung nimmt zwei Formen an. Die Macht seines Todes, dessen Symbol das geschlachtete Lamm ist, und die Macht seines gesprochenen Wortes, dessen Symbol das Schwert seines Mundes ist. Haben wir gesehen im Kapitel 1 und werden wir wiedersehen im Kapitel 19. Und auch an die Pergamon-Gemeinde, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich vorgestellt als der mit dem Schwert. Also, die Machtdemonstration Gottes ist durch den Opfertod und durch das Schwert aus seinem Munde. Halleluja. Und hier in Kapitel 5 liegt der Fokus auf der Macht seines Todes, des Opfertodes. Jesus hat gesiegt durch seinen Tod am Kreuz. Und die Macht des Lammes, seine Eroberung, sein Sieg, hat sich nicht in der rohen Macht eines Löwen manifestiert, sondern in der Macht der Treue bis zum Tod, einem gewaltsamen Tod, der zur Erlösung eines königlichen und priesterlichen Volkes für Gott führte. Im Vers 10 steht, im Vers 10 von Kapitel 5, da steht: Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott, Vers 9 war das, und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Auch in Kapitel 1, Vers 6 haben wir das gelesen. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Jesus hat uns durch seinen Tod gemacht zu Königen und Priestern vor Gott. Und im Exodus 19, Vers 6 hat Gott zu Mose bereits gesagt, ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen, mit einem großen Unterschied. Im Alten Testament war es eine Nation, jetzt ist es aus jeder Nation, aus jedem Volk, aus jedem Stamm. Könige und Priester aus allen Nationen, allen Stämmen und allen Völkern. Und all das erinnert uns natürlich an die Geschichten im Exodus und das Passahlamm. Aber diesmal, wie gesagt, kommen die Erlösten nicht aus einer Nation, die Erlösten kommen aus allen Nationen. Ganz kurz noch zurück müssen wir gehen. Im Vers 6, da steht was ganz Interessantes. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen. Sag einmal stehen. Ein Lamm was? Stehen. Was bedeutet das? Danke für die Frage. Es bedeutet, es bezieht sich auf die Auferstehung. Er ist auferstanden, er steht. Das Lamm Gottes steht. Übrigens, wir wissen, dass Jesus jetzt sitzt, oder? Das wissen wir. Er sitzt, natürlich symbolisch gesprochen, er sitzt zur Rechten des Vaters, positionell. Heißt das, dass Jesus im Himmel die ganze Zeit nur sitzen tut? Na, hoffentlich nicht. Ich darf mit ihm gerne mal auch eine Runde Fußball spielen oder sonst was tun. Also er wird nicht die ganze Zeit sitzen, aber er sitzt zur Rechten des Vaters. Und dann, wenn du dich erinnern kannst, als Stephanus gesteinigt wurde, hat Stephanus in den letzten Momenten seines Todes aufgeblickt zum Himmel und er sah Jesus stehen. Na, sitzt er oder steht er? Na, er ist aufgestanden. Aber das Stehen des Lammes bezieht sich auf die Auferstehung. Das Lamm ist nicht nur geschlachtet worden, sondern auch von den Toten auferstanden. Ist alles in dieser Passage, gewaltig, was in dieser Passage drinnen ist? Sensationell. Und dann sehen wir, zuerst beten die vier mächtigen Wesen an, dann die 24 Ältesten, dann eine große Schar von Engeln und dann alle beten an, jede Schöpfung und jeder Teil des Kosmos. Übrigens, die vier mächtigen Wesen symbolisieren die ganze Schöpfung, haben wir gesagt. Die 24 Ältesten symbolisieren das Volk des Alten Testaments, die 12 Stämme, und das ganze Volk Gottes des Neuen Testaments durch die 12 Apostel des Lammes, Jesus Christus. Also sowohl die ganze Schöpfung wird symbolisiert, wie auch alle Völker Gottes im Alten wie im Neuen Testament. Ja? Und lesen wir weiter in Vers 7. Das Lamm trat zu dem Thron, zu dem, der auf dem Thron saß, und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen, symbolisieren die gesamte Schöpfung, das ganze Universum wird ihn preisen, und die 24 Ältesten, alle Menschen, die zu Jesus gehören, vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Was ist das? Was ist dieser Weihrauch? Es steht geschrieben, das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Ich sage dir jetzt etwas. Kein einziges Gebet, was du betest, geht verloren. Es kommt vor den Thron Gottes. Und das sehen wir hier deutlich. Vor dem Thron Gottes. Das ist sensationell. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Und sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah ich und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron und um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und dann jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. In der neuen Genfer Übersetzung steht: Alle Geschöpfe im Universum hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dem? Warum und dem Lamm? Weil Gott der Vater und das Lamm Gott sind. Die ganze Schöpfung wird ihn preisen. Die ganze Schöpfung wird neu gemacht. Und alle werden ihn preisen. Himmel und Erde, alles wird ihn loben und preisen. Jeder im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wird sagen: Würdig ist das Lamm. Gehen wir zum Philipper 2, Vers 6 bis 11. Machen wir einen kurzen Ausflug. Da sehen wir das auch sehr deutlich, was damals in Philipper 2, Vers 6 bis 11 bereits gesagt wurde. Eine bildliche Ausübung von dem, was wir hier gelesen haben. Philipper 2, Vers 6 bis 11 sagt: Er war genauso wie Gott, spricht von Jesus, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Das ist das Lamm Gottes. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz, das Lamm Gottes. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal, noch nicht, aber einmal, jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen. Wie viele? Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Paulus hat das ungefähr 30 Jahre vorher geschrieben. Oder 35 Jahre. Und in der Offenbarung sehen wir genau das Gleiche. Das, was Paulus gesagt hat, 35 Jahre vorher, sehen wir in der Offenbarung wieder. Also Jesus, obwohl dieser Name in diesem Kapitel nicht erwähnt wird, also in Offenbarung 5, ist klar und deutlich würdig, den Lobpreis entgegenzunehmen, der Gott gebührt. Und würdig, Gottes letztes Gericht und vollständige Wiederherstellung einzuleiten. Der Name Jesus fällt nicht im Kapitel 5, aber das Lamm Gottes fällt, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das alles fällt. Es ist ganz klar, dass da von Jesus die Rede ist. Das Wirken Christi ist das Wirken Gottes und vice versa. Jesus Christus und Gott. Jesus hat gesagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Bereits im ersten Kapitel haben wir gesehen, dass Jesus Attribute Gottes hat. Weißes Haar, Name, der Name Gottes, Herrschaft. Gott und das Lamm, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, bilden zusammen den Tempel und das Licht des neuen Jerusalems. Offenbarung 21 steht es: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst ist ihr Tempel. Der allmächtige Gott und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr ist. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt und ihre Leuchte ist das Lamm. Wer wird leuchten im neuen Jerusalem? Gott und das Lamm. Das Lamm ist das wahre Gesicht Gottes. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn man das nicht versteht, liest man die Offenbarung falsch. Und liebe Freunde, hört mir gut zu, bitte hört es mir zu. So viele lesen die Offenbarung falsch, weil sie diese beiden zentralen Kapitel, den Thron Gottes und des Lamm Gottes, nicht verinnerlicht haben. Jesus tritt nicht als herrschender Löwe auf, er tritt als Lamm Gottes auf, als Diener. Und wenn du mit vielen Christen redest, hast du das Gefühl, Jesus kommt wieder und richtet ein Blutbad an. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Er kommt wieder. Er wird den Sieg vollenden, aber mit dem Schwert aus seinem Munde. Er wird anders kämpfen, als Blut zu vergießen. Er kommt mit seinem eigenen Blut. Werden wir sehen. Ja, er ist kein Blutvergießer. Er hat sein eigenes Blut für dich und mich gegeben. Halleluja. Macht Sinn? Und wenn du das nicht verstehst, ist die Offenbarung schwierig und sehr, sehr brutal auch teilweise. Und es sind natürlich brutale Dinge drinnen, aber du musst alles verstehen im Lichte des Thrones Gottes, der ewig herrscht, und dem Lamm Gottes. Und noch einmal, Johannes hat den Löwen nicht gesehen. Er hat vom Löwen gehört, aber als er sich gewandt hat, um ihn zu sehen, hat er was gesehen? Ein Lamm. Reden wir zum Abschluss über Anbetung Gottes und des Lammes. Die wichtigste Theologie haben wir schon rausgeholt aus dieser Passage. Aber lass uns jetzt über Anbetung Gottes und des Lammes sprechen. Es gibt sehr viele Lieder und sehr viele Hymnen, die von Offenbarung 4 und 5 entstanden sind. Vor allem aus älteren Zeiten. Zum Beispiel Georg Friedrich Händel, der Messias oder Messia. Da gibt es einen Teil davon, da wird gesungen aus Offenbarung 5, Verse 12 und 13. Würdig ist das Lamm. Georg Friedrich Händel. Und es gibt viele Hymnen, die du aufgreifen kannst aus der Kirchengeschichte, die aus Kapitel 4 und 5 der Offenbarung genommen sind. Und weißt du, was ich liebe an Betung? Vor allem, wenn sie biblisch ist. Wenn es wirklich Wort Gottes ist, was wir singen, wenn wir das Lamm preisen, wenn wir den, der auf dem Thron sitzt, loben und preisen. Ein modernes Lied, was geschrieben wurde in Anlehnung an Offenbarung 4 und 5, ist von Chris Tomlin. Sicher schon gehört, kannst du googeln. Chris Tomlin. We fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Chris Tomlin ist wahrscheinlich in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, aber ein moderner Liederschreiber aus Offenbarung 4 und 5. We lay down. We lay down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sieh, die Offenbarung sollte uns nicht Angst machen. Es sollte uns zur Anbetung bringen. Es sollte uns dazu führen, dass wir anbeten, dass wir Gott loben und preisen. Nicht, dass wir Angst und Bang haben. Nicht, dass wir eine Verschwörungstheorie nach der anderen aufstellen und wehe und wo und das Biest und die 666. Wenn ich die Impfung nehme, dann bin ich... Ich sage nicht, ob du dich impfen oder nicht sollst. Das ist deine Sache. Aber wenn du die geimpft oder nicht geimpft, das ist nicht das Markenzeichen des Biestes. Hey, hundertprozentig. Mir macht das Handy viel mehr Sorgen als vieles andere auf dieser Welt. Ja? Wenn du was Überwachung betrifft und Datenschutz, dann musst du dein Handy wegschmeißen. Wahrscheinlich. Ja? Ich bin weder impf-crazy noch gegen alles impfen. Aber da habe ich meine eigene Meinung. Nur damit du mich verstehst, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, das Markenzeichen des Biestes ist keine Impfung oder ein Handy oder ein Chip, der dir implantiert wird. Forget that. Es geht um Anbetung. Es geht, was hast du im Kopf und was machst du mit deinen Händen? Und da gibt es auch eine Botschaft, die ich gemacht habe in der Was-kommt-jetzt-Serie, die heißt das Markenzeichen des Tieres 666. Da erkläre ich das bis ins Detail. Ja? Und du kannst auch das Markenzeichen des Biestes nicht unabsichtlich bekommen. Oh, das pflanzt mir jemand ein. Quatsch. Es ist eine Entscheidung, dem Kaiser Weihrauch zu opfern. Oder Kompromisse zu machen mit der Welt, um Geld zu verdienen, um den Job zu behalten. Um solche Sachen geht's. Okay, aber dazu mehr auf dieser Predigt. Mahlzeichen des Tieres 666. Okay? Was ist eine angemessene Reaktion oder Antwort auf diese zentrale und zentrierende Vision der Offenbarung? Anbetung. Sagen wir es gemeinsam. Anbetung. Wenn man Kapitel 4 und 5 liest der Offenbarung, Anbetung, Dankbarkeit, Freude auf das, was kommt, nicht Angst. Ich freue mich auf die Zukunft, obwohl es schwierig sein wird, auf der Erde, jetzt. Aber ich freue mich auf das, was das Buch der Bücher uns verheißt. Schutz, wir werden getragen sein und wir werden mit ihm gewinnen. Wir haben mit ihm gewonnen. Wir werden es einnehmen mit ihm. Ein paar Gedanken noch abschließend, was wir lernen aus dem Ganzen. Nicht der Kaiser ist Herr, das geschlachtete Lamm ist Herr über alles. Nicht die Politiker sind Herr, sondern das Lamm Gottes ist Herr über alles. Und alles, was, wo du nicht weißt, was du tun sollst, bete. 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 Bitte Gottes Willen, wie du mit den Dingen umgehen sollst. Das Lamm hat Anteil an der göttlichen Identität und Herrschaft. Das Lamm ist Gott, Jesus ist Gott. Das geschlachtete Lamm ist die Offenbarung von Gottes Macht und Weisheit. Hörner, die sieben Hörner sind die Allmacht und die sieben Augen sind die Allwissenheit. Das geschlachtete Lamm ist jetzt nicht nur unsere zentrale und zentrierende Vision, sondern auch die interpretierende Linse. Die interpretierende Linse, der Thron und das Lamm, damit betrachten wir alles, durch die wir den Rest des Buches, die Offenbarung, lesen. Das göttliche Gericht und die Erlösung müssen im Lichte der Realität des geschlachteten Lammes verstanden werden. Das ist, dass der göttlichen Anbetung würdig ist. Lest es nochmal ganz ruhig. Das geschlachtete Lamm ist jetzt nicht nur unsere zentrale und zentrierende Vision, sondern auch die interpretierende Linse, durch die wir den Rest der Offenbarung lesen. Das göttliche Gericht und die Erlösung müssen im Licht der Realität des geschlachteten Lammes verstanden werden, das der göttlichen Anbetung würdig ist. Liebe Freunde, das ist Kapitel 5 und Kapitel 4 letzte Woche. Don't miss next week. Kapitel 6, die vier apokalyptischen Reiter. Weißes Pferd, rotes Pferd, schwarzes Pferd, fahles Pferd. Die sieben Siegel werden geöffnet. Don't miss it. Das wird richtig spannend und richtig augenöffnend für dich und für mich. Lass uns beten und lass uns anbeten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir ehren dich, wir rühmen dich, wir beten dich an. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein guter Gott. Wir danken dir für dein vollständiges Erlösungswerk am Kreuz. Das Lamm Gottes hat gesiegt, es hat überwunden und es ist würdig, die Siegel zu öffnen. Es ist würdig, alles einzuleiten und fähig, nicht nur würdig, sondern auch fähig, alles neu zu machen. Und dafür danken wir dir. Wir loben und preisen dich. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm Gottes. Zu nehmen Lob und Preis und Ehre und Dank. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Verpasst nächste Woche nicht.